Ich möchte euch mit hineinnehmen in den Prozess zur Vergebung, wie Gott mich darin geführt hat, beim irischen Lebensentwurf zu brechen. Es ging dabei um einige Menschen. Und ich denke, dass mancher von uns vielleicht hier ist, der zerbrochenen Beziehungen hinter sich hat oder vielleicht noch drin steckt. Ich stand fassungslos da, wusste nicht, was ich machen sollte, fand keine Worte für das Erlebte, fühlte mich ohnmächtig. In diesen Zeiten schenkte mir Gott Trost durch Worte von anderen Menschen. Worte können zerstören, doch Worte wirken auch Trost, richten auf, beleben wieder, entfachen neue Hoffnung. Und es ist der Grund, weshalb ich heute hier stehe. Gott ließ mich vor kurzem Worte finden für das, was ich vor 9,5 Jahren zurückließ. Und ich wünsche mir, dass Gott euch dadurch berührt mit seinem Trost, mit seiner zarten Liebe und ihr seine Heilung selbst erfahren könnt. Es steigt in mir hoch, die unfairen Situationen. Ich kämpfe, will mein Recht haben, bin verletzt, verwirrt, traurig, sprachlos, betrogen, verraten, öffentlich zur Schau gestellt, unendlich schwach und müde. Langsam nach Monaten legen sich die Wellen etwas, der Sturm scheint sich zu beruhigen. Vergeben, da erkenne ich es, hergeben, weggeben von Groll, Ärger, Verletzung, Enttäuschung, Hoffnungen, Versprechungen. Ihm, Gott, einfach mein Herz ausschütten, es ihm hinhalten. Er sortiert das schon, was noch so durcheinander ist in mir. Weggeben in die Hände von Jesus, der das alles gesehen hat, für mich erlitten hat, mit mir durchlitten hat. An meiner Seite war, auch wenn ich es nicht sah, nicht spürte. Den Kampf aufgeben, die Rache, die Vergeltung ihm überlassen, meine geballten Fäuste öffnen und es Jesus in seine für mich durchbohrten Hände legen, es ihm anvertrauen, in dem Wissen, dass er es gut machen wird, dass er den Schaden heilen wird. Er hat mir diese Zeit, diesen Ort, diese Menschen gegeben, für eine gewisse Wegstrecke. Er hat's gegeben, er hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Danach, Gefühle des Schmerzes kommen immer wieder hoch. Ich sage Jesus, ich habe ihnen vergeben, dahinter gehe ich nicht mehr zurück. Ich segne diese Menschen, mit denen ich so viel geteilt hatte, die ich zurücklassen musste in Unverständnis. Ich streckte mich zu Gott hinaus, um mir von Gott den Blick für die anderen schenken zu lassen. Ich wünsche ihnen immer wieder Gutes. Gott macht es richtig, auch wenn ich es lange nicht begreifen konnte. Oft war dieses Segnen mit Tränen vermischt, ohne viele Worte. Doch Gott sah mein Herz und er begann zu heilen. Manche Erinnerungen verschwanden, andere verblassten, und schmerzliche verwandelten sich. Sie wurden zahm. Schöne wurden wieder freigelegt. Es ist gut, dass nicht alles in Vergessenheit geraten ist. Sonst würde ich vielleicht auch nicht mehr an Gottes Handeln darin denken. Jesus selbst war ja auch nach seiner Auferstehung erkennbar durch die Nägelmale von der Kreuzigung. Doch was ist mit den anderen? Ich erkannte die eigene Schuld und bat Jesus um Vergebung. Sie jedoch schienen nichts zu merken von ihrem Anteil. Irgendwann wurde mir klar, das ist Gottes Angelegenheit mit ihnen und ihre mit Gott. Ich habe es losgelassen, Gott überlassen. Schwamm drüber? Nein. Ich schüttete mein Herz vor Gott aus und er schenkte mir seinen göttlichen Frieden. Trotzdem es zu keiner Versöhnung bis jetzt kommen konnte. Manches ist noch nicht fertig, braucht noch Bearbeitung. Gott lässt mir die Zeit, um sein Werk der Liebe in mir zu tun, um diese so schweren Erfahrungen umzuwandeln in Ermutigung und Trost für andere. Dankeschön.
Die meisten von euch kennen mich vielleicht nicht. Ich bin Esther Hamm und habe Politikwissenschaft studiert und bin dann für ein Jahr nach Ruanda gegangen, um in einem Versöhnungsprojekt zu arbeiten und zu lernen und zu verstehen und mitzubekommen, wie die Leute dort vergeben können. Kurz zum Kontext: In Ruanda hat 1994 ein Völkermord stattgefunden, in dem bis zu 1 Million Menschen gestorben sind. Die eine Gruppe waren die Hutu, die anderen die Tutsi, also moderate Hutu und Tutsi wurden dort getötet. Und das Krasse daran war die breite Beteiligung der Bevölkerung. Also Nachbarn haben einander getötet und Jugendliche haben in Mobs auf brutalste Weise Leute auf der Straße getötet, in ihren Häusern, sodass danach das Land wirklich zerbrochen dalag, dass es, ja, man hatte eigentlich keine Hoffnung mehr für Ruanda, für dieses zerstörte Land. Man konnte sich nicht mehr vorstellen, wie diese Leute zusammen weiterleben sollten. Aber nachdem ein Jahr später die meisten wieder aus den Flüchtlingslager der Nachbarländer zurückkamen, musste es weitergehen. Und eine Frau aus Wales hat den Ruf bekommen, nach Ruanda zu gehen und Versöhnung zu erwirken, was eigentlich total absurd klang. Aber sie ist gegangen und hat den Leuten zugehört und dann Stück für Stück weitergegeben, was sie mit Gott erlebt hat und wie sie Gott kennengelernt hat. Und dann haben sie nach mehr gefragt und daraus hat sich dann ein Workshop entwickelt, der 2 bis 3 Tage geht, in dem es zuerst darum geht, kennenzulernen, was eigentlich Gottes Plan war für uns Menschen, für unsere Beziehungen, was Gott sich vorgestellt hat, wie wir in Liebe miteinander leben können. Und dann aber auch über die Wunden zu reden, über die Verletzungen, die in den Menschen sind, und am Kreuz Heilung zu finden, am Kreuz Vergebung zu finden von meinen Sünden, aber auch den ganzen Schmerz abgeben zu können. Und dann daraus Kraft zu bekommen, auch zu vergeben. Aber ganz klar ist, dass Vergebung nicht billig ist, nicht einfach ist. Es ist komplett unverdient. Niemand hat es verdient, dass man ihm vergibt, dass er eine Familie getötet hat. Es ist ein hoher Preis, den es kostet, sowas zu vergeben. Aber wenn wir ans Kreuz schauen, an die Vergebung, die Gott uns gegeben hat, dann sehen wir auch, dass es ihn alles gekostet hat, nämlich seinen Sohn. Und für uns ist Vergebung eigentlich ja oft so eine Forderung, die doppelt unfair klingt. Ja, erst tut der mir das an, diese brutale Geschichte, und dann soll ich ihm auch noch vergeben. Ist ja als so, als würde ich ihm jetzt nochmal was geben, also was ihm gar nicht zusteht. Und es stimmt, dem Täter steht keine Vergebung zu, die ist komplett unverdient. Aber wenn wir verstehen, und das ist, glaube ich, wie das dort funktionieren konnte, wie so viele Menschen Vergebung finden konnten, ist, dass sie verstanden haben, was am Kreuz passiert ist. Dass sie verstanden haben, dass Jesus auch ihren Schmerz getragen hat und dass das Kreuz, wie wir in dem Lied gesungen haben, der Ort ist, wo wir den Schmerz niederlegen, at your feet, vor deinen Füßen. Und unser Herz ausschütten können und in dem Glauben und Erleben, dass Gott den Schmerz und die Bitterkeit und den Zorn wegnimmt, dass wir da frei werden von dieser Bitterkeit und auch von der Bindung an die andere Person, an den Täter. Dass wir die Kraft gewinnen, aus diesem Wunder, aus diesem Geschenk unsere Rache loszulassen. Und Gott zu überlassen, zu richten, weil er der gerechte Richter ist. Gott die Sache überlassen, damit er gerecht richtet. Und das ist, ja, wenn man das mitbekommt, wirklich, ja, fast schon schockierend, wie Leute sowas vergeben können. Also wenn ich das manchmal, wenn ich das gehört habe, dann denkst du, ja, das kann gar nicht sein. Also sowas kann niemand eigentlich vergeben. Und ich würde auch sagen, dass Vergebung überhaupt nicht menschlich ist, sondern göttlich. Und passieren kann, wenn ein Wunder im Herzen passiert, dass Gott wirkt und man dann die Entscheidung treffen kann für die Gnade statt für die Verurteilung. Vergebung ist göttlich und manchmal total schockierend. Ich will euch eine Geschichte vorstellen von einer Frau, die ich dort kennengelernt habe, die ja Überwältigendes erlebt hat und mich vollkommen fasziniert hat. Ihr Name ist Odette. Sie war 1994 Mutter von 4 Kindern und verheiratet. Sie gehörte den Tutsi an und ja, im Völkermord dann wurden auf brutalste Weise ihre 3 ihrer 4 Kinder umgebracht, vor den Augen ihrer Mutter noch. Und Details erspare ich euch jetzt, aber ihr Mann wurde auch getötet und ihre Mutter auch und noch 80 weitere Mitglieder ihrer erweiterten Familie. Sie hat in einem Teil des Landes gelebt, in dem vor allem Tutsi lebten, weil die schon vor Jahren dorthin vertrieben wurden. Und aus dem Norden des Landes kamen dann noch Hutu-Milizen, die extra dorthin gefahren sind, um die Menschen dort zu töten. Also das ist sozusagen ja der Kern oder der Ort der absoluten Grausamkeit. Und sie erzählt mir dann, dass sie ja voller Hass war in ihrem Herzen, total zerbrochen. Aber sie hat dann angefangen, in einem Waisenhaus zu arbeiten und sich um die Waisenkinder zu kümmern, die durch den Völkermord zu Waisenkindern wurden, und hat selber dann 7 Kinder adoptiert, um auch diesen Verlust der eigenen auszugleichen. Ein Jahr nach dem Völkermord kam dann Rhiannon Lloyd, die aus Wales, und hat dort in diesem Kinderheim für die Mitarbeiter einen Workshop gemacht und mit ihnen geredet und ja, sie aufgefordert zu weinen und ihren Schmerz abzugeben. Also sie hat gesagt, das ging gar nicht, sie konnte nicht. Aber trotzdem ist sie immer wieder auch zu Treffen gekommen und über Jahre hat sie Workshops mitbekommen. Und nach 6 Jahren hat sie dann den Schritt gemacht und hat ihren ganzen Schmerz ans Kreuz gebracht und hat dann erlebt, wie ihr Herz geheilt wurde und wie sie freigesetzt wurde. Und dann ging ihre Geschichte los. Dann, das wollte ich noch dazu sagen. In dem Team, die den Workshop gemacht haben, war auch ein Mitarbeiter dabei, der eben aus dem Nordwesten des Landes kam, der quasi zu den Leuten gehört hat, die am meisten gefürchtet waren und die eben runterkamen in diese Region, um zu töten. Und der hat sich dann anstelle der Gruppe stellvertretend dafür entschuldigt, auch bei ihr ganz persönlich. Und das hat ihr, ja, das hat sie noch weiter dorthin gebracht, dass sie die Kraft bekommen hat, zu vergeben und loszulassen. Und am Ende dieses Workshops gab es dann ein, ja, die nennen das königliches Mahl, wo dann alle zusammenkommen, die verschiedenen Gruppen, und einander ehren und Kronen aufsetzen. Und einer dieser Leute aus dem Nordwesten des Landes hat ihr dann auch eine Krone aufgesetzt. Und das hat sie so mitgenommen und begeistert, dass sie angefangen hat, mit Witwen zu arbeiten. Die hat die zusammengebracht und mit ihnen über den Schmerz geredet, Initiativen angefangen hat. Die haben sich dann einander geholfen und dann hat sie auch angefangen, mit den Hutu-Frauen, deren Männer im Gefängnis jetzt sind, die wieder zusammenzubringen und einander zu helfen, weil die Tutsi-Frauen oft missbraucht wurden und auch AIDS haben oder andere körperliche Gebrechen nach der Gewalt, sodass sie einander helfen können. Und auch mit Jugendlichen, deren Eltern entweder tot oder im Gefängnis waren, hat sie dann letztes Jahr angefangen zu arbeiten und die in einem Seminar zusammengebracht. Und es ist wirklich bewegend, was für Frucht die Vergebung in ihrem Herzen bewirkt hat, dass sie frei wurde, das weiterzugeben und noch Menschen weiter zu bewegen. Und wenn ich diese Geschichte höre, dann kann ich es eigentlich gar nicht glauben, dass eine Frau, die 3 ihrer 4 Kinder und ihren Mann und fast den Rest der ganzen Familie verloren hat, ein Herz hat, auch für die Kinder der Hutus, die im Gefängnis sitzen, dass ihr das schmerzt, wenn die ohne Eltern aufwachsen müssen. Und an mich stellt es die Frage, kann ich eigentlich vergeben? Könnte ich das vergeben, was sie vergeben hat? Kann ich überhaupt vergeben? Vergebe ich denn eigentlich das, was mir Menschen antut, das verglichen zu ihrem Schicksal ja aussieht wie nichts? Wo stehe ich da? Wo ist mein Herz?
Vielen Dank, Dorothee. Vielen Dank, Esther. Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Klammer auf, die Rabbiner haben gesagt, 3-mal ist schon ziemlich gut, ziemlich großzügig. Wenn man 3-mal wieder was falsch macht, wiederkommt, ist man schon sehr gut. Petrus dachte, da lege ich was drauf bei Jesus, 7-mal, biblische Zahl und so. Genügt es 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Einiges gehört. Wir könnten darüber reden, dass ich habe hier einiges ausgearbeitet. Wir könnten darüber reden, wie positiv sich Vergebung auswirken kann auf unser Wohlbefinden. Es gibt in Wellness-Ratgebern wird auch darüber gesprochen, dass es gut ist, einfach Dinge loszulassen und zu vergeben und so weiter. Gibt es also Studien aus Amerika natürlich, die sagen, dass das gut für den Blutdruck ist und man weniger Medikamente braucht und so weiter. Aber wenn wirkliche Verletzungen da sind, wenn es wirklich wehtut, dann denken wir nicht darüber nach, ob das gut für unseren Blutdruck ist. Dann ist das ganz nett, ja. Wir haben ja manchmal genug zu tun, zu vergeben, wo es eigentlich gar nichts zu vergeben ist, wo es eigentlich meine Empfindlichkeit ist und nicht, dass der andere mich tatsächlich verletzt. Also das ist manchmal schwer genug. Aber was mache ich, wenn tatsächlich schwerwiegendes vorfällt, wenn wirklich Verletzung da ist? Da ist ein medizinischer sogenannter Kunstfehler, der mir das ganze Leben verpfuscht. Da ist ein betrunkener Autofahrer, der vielleicht ein Kind totfährt. Oder da sind diese Geschichten, von denen wir gehört haben. Da kommen wir nicht mit solchen Ratschlägen weiter. Und dann müssen wir irgendwie mit der Schuld, die ganz real ist und greifbar und wehtut, umgehen. Ob das Schuld ist, die wir auf uns geladen haben oder ja, wo andere an uns schuldig geworden sind. Und es gibt verschiedene Herangehensweise oder Versuche. Manchmal wird versucht, Schuld, man würde am liebsten das ungeschehen machen. Ja, ich möchte gerne jetzt zurückspulen. Kennt ihr so eine Situation? Vielleicht in dem Moment, wo die Worte aus dem Mund rausgehen. Denkst du, nein. Kann ich irgendwo, wo ist der Rewind-Knopf? Manche kultivieren das richtig. Also ein Politiker hat irgendwas Anstößiges, Beleidigendes gesagt und dann stellt er sich hin und sagt, ich nehme, nachdem er sich lange beraten hat, ich nehme das jetzt zurück. Habt ihr schon mal versucht, etwas zurückzunehmen, was ausgesprochen worden ist, eine Beleidigung, eine Lüge, ein Gerücht. Da kannst du versuchen, aus dem Daunenkissen die Federn, die du rausgerupft hast, wieder einzufangen, alle wieder reinzustecken. Du kannst es nicht so einfach zurückspulen. Oder es gibt dann Versuche, dass man die Verantwortung abwälzt. Ja, ich konnte nicht anders, ich war betrunken, es war aus Versehen, ich hatte eine schwere Kindheit. Aber gerade das macht unser Menschsein aus, dass wir moralisch verantwortliche Wesen sind. Dass wir uns eben nicht auf unsere Instinkte rausreden können. Also wenn die Katze den Wellensittich frisst, dann muss man ihr keine moralischen Vorwürfe machen. Sie ist eine Katze. Ja, wenn dein Mitbewohner den Käfig aufgelassen hat, dann ist das eine andere Geschichte. Wir können versuchen, wir können das anstreben, dass irgendjemand bezahlen soll. Also, Strafe muss sein. Und ich glaube, wir brauchen auch ein System von Strafe in unserer Gesellschaft, damit die funktioniert. Oder ich suche Rache, wenn das die normalen Wege nicht funktionieren. Der kommt nach 3,5 Jahren wieder raus aus dem Gefängnis. Was mache ich dann? Das Problem ist, wie soll man für so etwas bezahlen? Was hast du davon, wenn der 5 oder 10 Jahre ins Gefängnis geht? Also, andere sind geschützt, es gibt eine gewisse Genugtuung. Es ist richtig, dass es das gibt. Aber letztlich löst das nicht dein Problem. Es müsste möglich sein, diese Schuld tatsächlich loszuwerden. Es müsste möglich sein, diese Schuld tatsächlich loszuwerden. Und ich glaube, die Lösung für diese ganze Thematik, da haben wir eben schon von gehört, finden wir tatsächlich am Kreuz und nirgendwo anders. Wir können in die Psychologie gehen, wir können in die Juristerei gehen, wir können sonst wohin gehen und können da Hilfen finden, hier und da. Aber im Kern finden wir die Lösung am Kreuz bei Jesus Christus. Und wir müssen schauen, wie sehen wir ihn? Wie sehen wir Gott? Da gibt es ja manchmal ganz schräge Bilder, die sich eingenistet haben. Sei es das Bild von Gott als dem strengen Polizisten, der nichts lieber tut, als unsere Fehler zu registrieren. Das Bild hat etwas an Popularität verloren in den letzten Jahren, aber es ist doch hartnäckiger, als man denkt. Er hat geradezu Freude daran, wenn er sieht, dass du schon wieder was falsch gemacht hast. So sehen wir ihn. Oder ein Bild von einem Gott als einem gutmütigen Onkel oder Opa, der sich nicht weiter kümmert und alles nett findet und Schokolade verteilt und ja, keine Instanz ist für diese Fragen. Die Bibel zeichnet ein ganz anderes Bild von Gott und die meisten wissen das und wir haben schon darüber gesungen und darüber gesprochen und es geht damit los, dass er diese Schuld sehr ernst nimmt, weil er absolut gerecht ist, weil er keine Ungerechtigkeit dulden kann. Er nicht sagen kann, na ja, wir sind halt alle nur menschlich oder so, sondern er ist vollkommen. Und das ist sein Maßstab. Es heißt in der Bibel, dass sein Zorn entbrennt über alle Bosheit auf der Erde. Und manchmal, gerade wenn wir hier behütet leben, lesen wir das und denken, Gott ist zornig und so, das passt doch gar nicht zu seiner Liebe. Und spätestens, wenn du so eine Geschichte hörst, hier aus Ruanda, dann verstehst du, wenn du ein Herz hast, etwas von Gottes Zorn, glaube ich. Weil du dann selber denkst, wie kann denn so etwas sein? Wie können Menschen so etwas tun? Und Gott dann sagen würde, naja, jeder macht Fehler und so. Das würde nicht funktionieren. Nein, Gott ist zornig über alle Bosheit auf der Erde. Und gleichzeitig ist er voller Liebe. Martin Luther hat gesagt, Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe, der von der Erde bis an den Himmel reicht. Er ist gerecht und er ist voller Liebe. Und was macht er mit unserer Schuld? Er wischt sie nicht einfach weg. Hört mir genau zu. Er wischt sie nicht einfach weg, einfach so. Nach dem Motto, er ist ja Gott, er ist ja allmächtig, kann ja machen, was er will. Nein, zunächst mal nimmt er die Schuld sehr ernst. Zunächst mal schaut er die Schuld an. Er nennt sie beim Namen und er spricht sein Urteil über diese Schuld. Er legitimiert sie nicht, er bagatellisiert sie nicht, er spielt sie nicht herunter. Er sagt nicht, nobody is perfect. Er nennt die Schuld beim Namen. Seine Gnade äußert sich nicht darin, und das wäre keine Gnade, wenn er sagen würde, war nicht so schlimm, kann jedem passieren, der hatte eben eine schwere Kindheit. Sondern Gott sagt, was du getan hast, oder was dieser Mensch dir angetan hat, das ist wirklich schlimm. Und ich sehe es. Du hast verletzt oder du wurdest verletzt. Und Gott nimmt das ernst. Und wir sollen das auch ernst nehmen. Und nicht einfach sagen, naja, schwamm drüber. Das funktioniert nicht. Also er sieht die Schuld und er nimmt sie ernst und er nennt sie beim Namen. Und dann, ja, kommt seine Liebe ins Spiel. Er trägt sie selbst. Wir dürfen nicht vergessen, Jesus Christus ist Gott selbst, der Mensch geworden ist. Manchmal hören wir, Gott legt die Schuld auf einen unschuldigen Menschen und denkt, wie gemein ist das denn? Das arme, ja, der arme Sündenbock, was kann der dafür? Aber Gott trägt die Schuld selbst. Er wird Mensch und er nimmt alles auf sich. Unsere Verurteilung, unsere Strafe, alles, die Trennung von Gott nimmt er auf sich. Das durchbricht unsere Logik irgendwann. Und in Jesus Christus erleidet Gott selbst diese Trennung. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er nimmt alles auf sich. Er trägt die Strafe am Kreuz von Golgatha. Und ein Gerechter stirbt für die vielen Ungerechten. Und von diesem Kreuz von Golgatha, Herr, gibt es Vergebung. Im ersten Johannesbrief schreibt der Apostel Johannes, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, es gibt keinen Punkt, wo er sagt, tut mir leid, du hast das Konto überzogen, du hast den Bogen überspannt, da was zu viel ist, ist zu viel, sondern er reinigt dich, wenn du deine Sünden bekennst, von aller Ungerechtigkeit. Wichtig hier, er verteilt seine Gnade nicht mit der Gießkanne. Über alle, die es wollen oder nicht wollen. Sondern er schenkt sie denen, die sich danach ausstrecken. Die sagen, nein, ich muss das selber tragen, ich muss selber für das gerade stehen, was ich getan habe. Zu denen sagt Gott, ja, dann versuch es. Nein, er sagt, überleg's dir nochmal, er wirbt um sie. Und er sendet nochmal jemanden, der ihnen das erklärt. Aber letztendlich zwingt er niemanden, seine Gnade anzunehmen. Aber wenn wir uns zu unserer Schuld bekennen, wenn wir sie bereuen, wenn wir ihn bitten, uns zu vergeben, wenn wir umkehren, das ist das alte biblische Wort, das heißt ja, ich kehre um, ich verlasse diesen Weg, auf dem ich war und gehe auf einen neuen Weg, den Gott mir zeigt, dann vergibt er gerne. Dieser neue Weg beinhaltet auch, da wo es möglich ist, da wo es nötig ist, dass ich mich um Wiedergutmachung bemühe, wo ich Menschen geschädigt habe. Ja, vielleicht muss ich da noch etwas klären, vielleicht muss ich etwas zurückgeben. Gott schenkt seine Vergebung. Vergebung ist nicht niemals verdient. Es hat das gesagt. Es ist immer ein Wunder. Ich glaube, Heine war es oder Voltaire, der auf dem Sterbebett, ich glaube, Heine hat auf dem Sterbebett gesagt, Gott wird vergeben. C'est son métier. Das ist sein Job. Ja? So funktioniert das nicht. Es ist immer ein unverdientes Geschenk. Und was für ein Geschenk. Er spricht dich frei. Nichts steht mehr zwischen dir und ihm. Und die Last deines Versagens, die Last deiner Vergangenheit musst du nicht selbst tragen. Und er sieht dich an, als wäre es nie geschehen. Jesaja 43, 25 sagt Gott, ich bin es, der um meinetwillen deine Vergehen auslöscht. Ich denke nicht mehr an deine Sünden. Und im Hebräer 10, Vers 17, an ihre Sünden und Übertretungen denke ich nicht mehr. Wir haben das als halbe Frage auf dem Flyer, vergeben und vergessen, Fragezeichen. Wie ist das mit dem Vergessen? Kann ein allwissender Gott etwas vergessen? Er spricht hier von einer freien Entscheidung. Er sagt, ich will nicht mehr daran denken. Ich sehe dich jetzt anders. Vorher bist du unter deiner Schuld wie unter einer Käseglocke oder wie unter einem dunklen Schleier. Und er sagt, ich sehe dich jetzt nicht mehr durch diesen Schleier. Gott, habe diesen Schleier weggenommen. Ich sehe dich als mein geliebtes Kind. Bei ihm ist Vergebung. Und wenn ich Vergebung von ihm empfange, dann hat das Folgen. Eine Folge, will ich jetzt nicht lange drüber reden, aber es hat sehr viel Auswirkungen. Ich bin frei, andere Menschen um Vergebung zu bitten. Das macht niemand gerne. Zu sagen, es war falsch, was ich getan habe, oder was ich gesagt habe, bitte verzeih mir. Übrigens, es ist nicht, ich gehe nicht hin und ich entschuldige mich. Da sind wir sprachlich etwas unsauber. Also ich komme und sage übrigens, ich entschuldige mich für das, was ich gestern zu dir gesagt habe, und dann gehe ich wieder. Und du sitzt da und sagst, wie schön. So funktioniert es nicht, sondern ich bitte dich, mir zu verzeihen. Und es ist in deiner Hand. Das heißt, ich muss mich da demütigen. Und das ist nicht so leicht. Lieber rechtfertigen wir uns und sagen, naja, aber du hast ja auch und so weiter, führen unsere Listen. Aber wenn wir einmal uns gedemütigt haben vor dem allmächtigen, heiligen, ewigen Gott, der vollkommen ist und seine Vergebung empfangen haben, dann müssen wir uns eigentlich nicht mehr zu fein sein, uns auch zu beugen vor unserem Nächsten, der genauso schuldig wird, sagen an der Stelle, das war falsch, bitte verzeih mir. Ich muss, wenn ich tatsächlich zu Jesus gehöre, wenn mein Leben ihm gehört, muss ich nicht mehr um meine Ehre und um meine Stellung kämpfen, wie Jesus für mich gestorben ist. Ich bin frei, andere um Vergebung zu bitten, und ein zweites, ich kann auch, wenn Gott mir vergeben hat, mir selbst vergeben. Es klingt eigentlich ein bisschen absurd, aber es ist manchmal das Schwierigste. Und manche sagen, wie ein Glaubensbekenntnis, und es ist ein Glaubensbekenntnis, das verzeihe ich mir nie. Das verzeihe ich mir nie. Und es gibt viele Situationen, die das sehr, so eine Reaktion sehr verständlich machen. Ich brauche euch keine Beispiele liefern. Aber ich will es mal jetzt in der Kürze der Zeit zuspitzen. Und seht mir das nach, wenn ich das so scharf sage. Das klingt sehr demütig und sehr selbstkritisch. Ich sage, das verzeihe ich mir nie. Aber im Grunde erhebe ich mich mit so einer Aussage über Gott. Ich erhebe mich über Gott, weil ich sage, also es kann ja sein, dass Gott diese Schuld vergibt, aber ich nicht. Das heißt, meine Maßstäbe sind offensichtlich höher als Gottes Maßstäbe. Wenn Gott zufrieden ist, gut, aber mir reicht das noch nicht. Und ich weiß, welcher Schmerz da drin steckt. Ja, ich sage das nicht leichtfertig. Aber überlegen wir doch, was wir sagen. Und wenn du dich da wiederfindest, dann mache ich dir Mut, wieder zum Kreuz zu gehen und tiefer da einzusteigen. Was hat Jesus für dich getan? Und ich glaube, je tiefer er dir das offenbart, desto leichter wird es auch für dich selbst loszulassen. Und ich bete, dass du das in der Tiefe erfasst, dass du es von Herzen glauben kannst, was Jesus für dich getan hat. Und dann kannst du dich auch selber loslassen. Wir empfangen Vergebung und dann werden wir frei. Das ist dann die andere Seite, selbst zu vergeben. Das war ja die Frage, wie ist sowas möglich? Und Es geht bei Jesus los. Es geht da los, dass er uns seine Vergebung schenkt. Und dann ruft er uns eben auf, auch zu vergeben. Wir waren häufiger im Kolosserbrief in letzter Zeit. In Kolosser 3, 13 heißt es, ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Und das ist jetzt hier einfach eine Forderung. Und da sind wir wieder bei der Frage vom Anfang, wie kriege ich das denn hin, wenn es so weh tut? Und ich sage nochmal, die einzige Chance habe ich tatsächlich, wenn ich vom Kreuz herkomme. Wenn ich im Herzen, nicht wenn ich nicht nur gehört habe und das irgendwie abgespeichert habe, sondern wirklich im Herzen begriffen habe, was das heißt, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er alles getragen hat. Dann werde ich frei. Und es geht nicht immer mit einem Blitzschlag von jetzt auf gleich, aber ich werde frei, diese Gnade auch weiter zu schenken. Jesus erzählt in Matthäus 18, wo ich am Anfang die zwei Verse gelesen hatte, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, dann die Geschichte von den zwei Knechten. Und der eine hat ein Vermögen vergeben bekommen von seinem Herrn und dann kommt sein Kollege und dem schuldet er ein paar hundert Euro und er will ihm dann nicht vergeben. Und Jesus sagt, das ist absurd, das geht nicht. Also ich weiß, was Jesus für mich getan hat. Und die andere Seite, das haben wir auch schon gehört, ich weiß um Gottes Gerechtigkeit und ich weiß, dass er nicht einfach fünf gerade sein lässt. Eine Sorge, wenn wir damit konfrontiert sind, dass wir vergeben sollen, ist, ich kann den doch nicht einfach vom Haken lassen. Ich kann doch noch nicht einfach gute Miene zum bösen Spiel machen, als wäre nichts gewesen. Und der lacht sich noch eins. Und da geht es darum, dass ich tatsächlich lerne, dem zu vertrauen, der gerecht ist und der Gerechtigkeit schafft. Und in Römer 12, Vers 19 sagt der Heilige Geist durch Paulus, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern, und wer christlich sozialisiert ist, erwartet vielleicht, sondern breitet den Mantel der Liebe über alles. Aber das sagt Paulus nicht, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Das heißt, Gott sagt, ich habe mit dem noch ein Hühnchen zu rupfen. Ich werde mit dem schon fertig. Und du kannst diesen Menschen mir abgeben. Also die Antwort ist nicht Schwamm drüber, ignorieren wir einfach, sondern Gott wird sich darum kümmern. Er wird die Schuldigen überführen, in dieser Welt oder in der nächsten. Und sie werden entweder ihre Schuld selbst tragen müssen im Gericht oder sie lernen auch auf Jesus zu vertrauen. Und bei Jesus ist Gnade immer für das Opfer und für den Täter. Wir denken an Paulus, der Verfolger war und Gnade fand. Ich will nochmal deutlich sagen, was ist Vergebung nicht? Es geht nicht darum, dass wir Schuld rechtfertigen oder bagatellisieren oder gar gutheißen. Es geht nicht um gute Miene zum bösen Spiel. Es geht auch nicht darum, dass ich sage, es muss keine Konsequenzen mehr geben. Der kann einfach jetzt fröhlich seiner Straße ziehen. Ihr erinnert euch an Mirko Schlitter, der 10-jähriger Junge, der im September 2010 nicht mehr nach Hause kam vom Spielen und entführt wurde und missbraucht wurde und ermordet wurde. Und seine Eltern, die Jesus kennen und lieben, haben später gesagt, wir haben dem Mörder unseres Sohnes vergeben. Und sie haben gleichzeitig gesagt, ja, es ist gut, dass er jetzt vor Gericht steht. Es ist gut, dass sie ihn gefangen haben. Es ist gut, dass er für lange, lange Zeit ins Gefängnis gehen wird. Also, das widerspricht sich nicht. Wenn ich sage, ich vergebe dir, heißt das nicht, dass ich mich dann sofort für deine Freilassung einsetze. Wenn ich verletzt bin, ich kann es machen, wenn Gott mich so leitet, dass ich jemanden nicht anzeige für etwas. Aber das ist nicht automatisch in der Vergebung drin. Nur ich werde nicht mehr voller Hass sagen, oh, jetzt schmort er endlich. Wir sehen das manchmal dann mit Filmen von Familien von Mordopfern in USA, die dann vor der Hinrichtung noch feiern und so tun, als wären sie fröhlich, um mit ihrem Schmerz irgendwie umzugehen. Und sagen, endlich muss er sterben. Das funktioniert nicht. Und Vergebung heißt auch nicht verdrängen. Das ist auch wichtig. Also ich nehme, das habe ich eben schon gesagt, Jesus nimmt den Schmerz ernst und er nimmt ihn wahr. Und ich soll meinen Schmerz ernst nehmen. Die Versöhnungsarbeit in Ruanda hat nicht damit angefangen, dass gesagt wird, hier singen wir mal ein paar fröhliche Lieder und denken mal an was anderes und heute ist schönes Wetter. Sondern sie haben damit angefangen, dass sie ihre Geschichten erzählt haben und dann zu Jesus gegangen sind. Also ich nehme den Schmerz ernst, aber der Schmerz hat nicht das letzte Wort. Und das ist so ein dritter Schritt in dem Vergeben. Also ich schaue aufs Kreuz und ich gehe zu Jesus und ich weiß auch, dass er der gerechte Richter ist. Aber dann kann ich ihm auch meinen Schmerz bringen. Der verpufft nicht einfach, wird nicht einfach ignoriert und mit Füßen getreten. Der Psalmbeter sagt, du hast meine Tränen gesammelt in einen Becher, in einen Krug. Er kennt deine Situation, er kennt die Schmerzen und die Wut und er nimmt es sehr ernst. Und er sagt, gib mir das, mein Kind. Gib mir das, mein Kind. Ich mach dich frei, ich bring Heilung in dein Herz. Wie gehen wir mit der Vergebung um? In welcher Haltung kann ich vergeben? Es ist alles nur angerissen, aber ein paar Gedanken noch zum Schluss sagen. Wir haben das gehört, dass Vergebung ein bewusster Schritt ist. Du wachst nicht eines Morgens auf und merkst, dass du jetzt vergeben hast. Sondern es ist ein Schritt, den du gehst und ein Schritt, der dich was kosten wird. Und ein Schritt, der wehtun wird. Ein Schritt, den man nicht überstürzen kann, den man schon gar nicht von dem anderen fordern kann. Wenn die lieben Geschwister kommen und sagen, du musst jetzt aber endlich mal vergeben. Das funktioniert so nicht. Weil du den Schritt selber gehen musst, selber loslassen musst. Aber du wirst dich nicht danach fühlen, du wirst nicht Lust haben, darauf zu vergeben. Wir halten uns normalerweise an unserem Schmerz fest. Aber Gott lädt dich ein, diesen bewussten Schritt in die Freiheit zu gehen. Und das wird dann auch Auswirkungen auf deine Gefühle haben. Wenn wir losgelassen haben, hat unser Herz ganz anderes Potenzial zu heilen, als wenn ich immer noch festhalte. Also Wiederherstellung ist ein Prozess, aber Vergebung ist an irgendeinem Punkt eine Entscheidung, die ich treffe. Vergebung, das ist auch nochmal wichtig, klang auch schon an, Vergebung ist etwas anderes als Versöhnung. Das wäre nochmal ein eigenes Thema wert. Ich kann jemandem vergeben, ohne dass der das weiß. Ich kann jemandem vergeben, der schon gestorben ist. Da ist der Vater, der immer noch über dir schwebt, so wie eine Drohung, und du gibst ihn frei. Aber er ist schon lange tot. Und wir brauchen auch Weisheit, wo wir jemandem was sagen. Ja, in der Gemeinde, ich habe dir übrigens das vergeben, wollte ich dir sagen, dass du mich die letzten 2 Jahre immer ignoriert hast und da an den 25 Fällen was Böses gesagt hast und mich verletzt hast. Da reißt du die Wunde erst auf. Der weiß vielleicht gar nichts von seinem Glück. Und du präsentierst ihm die Liste, um dann zu sagen, dass du ihm vergeben hast. Versteht ihr? Oder der ja sieht überhaupt nicht, dass da Unrecht geschehen ist. Es hat mir erzählt in Ruanda, dass sie die Leute davor gewarnt haben, einfach zu den Mördern hinzugehen und sagen, übrigens, ich vergebe dir, weil der möglicherweise das gar nicht so gut findet, wenn da noch jemand lebt, der weiß, dass er das war. Und dann ist es dann schon wieder zu Gewalttaten gekommen, Übergriffen der Täter von damals. Das ist ein extremes Beispiel, aber ich brauche Weisheit. Wo gehe ich zu jemandem hin? Wo spreche ich mich aus? Ich habe gesagt, das kann ein wichtiger Schritt sein, aber da müssen wir schauen. Aber ich kann jemandem auch vergeben, ohne dass der seine Schuld einsieht und ohne dass er seine Schuld bereut. Ich gebe den frei und ich gebe ihn in Gottes Hand. Er steht immer noch in der Verantwortung vor Gott. Ja, täuscht euch da nicht. Aber ich gebe meine Last ab und ich trage nicht mehr nach. Versöhnung ist etwas Beidseitiges. Das setzt voraus, dass beide Seiten die Fäuste öffnen, dass beide Seiten aufeinander zugehen. Und das kann ich nicht erzwingen. Ich kann Schritte gehen dazu, ich kann einladen dazu, ich kann die Hand ausstrecken, aber mehr kann ich nicht tun. Und da liebe ich Paulus, wie realistisch er ist, auch in Römer 12, wo wir eben schon waren, Vers 18, ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Es ist möglich, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Das heißt, es ist nicht komplett in eurer Hand. Wenn der andere keinen Frieden will, dann wird die Beziehung nicht heilen können. Aber dein Herz wird trotzdem heilen können. Und wenn Versöhnung, wenn Schritte der Versöhnung laufen, dann ist es ein Prozess, der lange Zeit brauchen kann. Und wo Vertrauen auch wieder wachsen kann im Idealfall. Aber auch das ist ein Geschenk Gottes. So, vergeben und vergessen hatten wir auf dem Flyer. Jetzt zum Schluss die Frage nochmal, wie ist das mit dem Vergessen? Es gibt Menschen, die sagen, also ich vergebe dir das, aber vergessen werde ich das nie. Und das ist wiederum sehr verständlich. Wir haben keinen Anspruch auf Vergebung und schon gar nicht auf Vergessen. Aber Miroslav Volf, ein kroatischer Theologe, der selber viel Schmerz kennengelernt hat, hat ein fantastisches Buch über Vergebung geschrieben, mit dem Titel Umsonst. Und er sagt, wenn ich so spreche, dann überreiche ich erstens das Geschenk der Vergebung, eingewickelt in das schwarze Papier der Warnung, ja Drohung. Und zweitens markiert der Satz den Schuldigen unauslöschlich als Übeltäter. Einmal Täter, immer Täter. Ja, ich sage, ich vergebe, aber ich konserviere dich in deiner Rolle als Täter. Und ich glaube, dass Gott uns dahin führen möchte, nicht, dass unsere Erinnerung völlig ausgelöscht ist, aber dass die Vergangenheit nicht mehr die Gegenwart beherrschen darf. Und das ist natürlich umso mehr möglich, wie es zu echter Versöhnung kommt, auch wieder Beziehung wachsen kann. Wie gesagt, das habe ich nicht in der Hand. Es gibt Situationen, wo es lebenswichtig ist, nicht zu vergessen. Ja, ein Mörder läuft frei draußen rum, dann solltest du dir sein Gesicht merken. Ganz, ganz praktisch gesprochen. Es gibt Situationen, wo du dich verletzt hast, wo du verletzt wurdest, wo es wichtig ist zu wissen, da gehe ich nicht wieder rein. Diese Art von Beziehung, wo ich so leichtsinnig war und diesem jungen Mann geglaubt habe, der mir sonst was erzählt hat, das mache ich auf diese Weise nicht wieder. Ich musste an Paulus denken. Paulus, der, von dem es heißt, er hatte Gefallen am Tod des Stephanus, war ein Verfolger der Gemeinde, und dann erwischt ihn Jesus auf der Straße und ruft ihn in die Gemeinschaft mit ihm und in die Nachfolge. Und dann ruft Gott den Ananias in Damaskus und sagt, geh da zu der Adresse, zu dem Saulus, wie er da heißt, und bete für den. Und der Ananias sagt, Moment mal, den kenne ich. Das ist mein Feind. Das ist ein Verfolger der Gemeinde. Zu dem gehe ich nicht. Er identifiziert ihn als Täter und bis dahin zu Recht. Aber er geht dann trotzdem und er bleibt nicht da stehen. Und auch Paulus bleibt nicht da stehen. Und später hat er nicht vergessen, was war. Und auch die anderen haben es nicht vergessen. Und das ist ein Zeugnis von Paulus, dass er sagt, ich war, was ich war. Und durch die Gnade Gottes bin ich, was ich jetzt bin. Und das ist ein wunderbares Geschenk. Deswegen, wir dienen einem Gott, der Veränderung schenkt, in meinem Herzen, in deinem Herzen, der es möglich macht, frei zu werden von der Vergangenheit, frei zu werden von Verletzungen, die ich anderen zugefügt habe, die andere mir zugefügt haben. Und diese Festlegung, einmal Täter, immer Täter oder auch einmal Opfer, immer Opfer, wird durch die Gnade Gottes durchbrochen. Der Prophet Micha ruft aus, voller Anbetung, wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Und auf diesen Weg der Barmherzigkeit lädt Jesus uns ein, dass wir Barmherzigkeit empfangen und dass wir lernen, Barmherzigkeit weiterzugeben. Amen.